RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Tech-Milliardär Musk hat offiziell angekündigt, nicht mehr für die US-Regierung zu arbeiten. Er schreibt, sein Einsatz als spezieller Regierungsangestellter gehe planmäßig zu Ende. Musks Position in der neu geschaffenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz, Doge, war von vornherein auf 130 Tage begrenzt auf Ende Mai. Zwischendurch hieß es aber, dass der Tesla-Chef weiter in Teilzeit als Berater von Präsident Trump arbeiten könnte. In Deutschland hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD ein Sofortprogramm beschlossen, um Unternehmen schnell zu entlasten. Wie Bundeskanzler Merz nach der Sitzung am Abend sagte, soll mit dem Maßnahmenpaket die dümpelnde Wirtschaft in Schwung gebracht werden. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite hieß es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG sollen seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams fahren. Für die Startphase ist bei der Linie M17 erstmal ein Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt geplant. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag wieder überall Normalbetrieb gilt. Die marode Wuhlheidebrücke ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute wechselnd bewölkt, zeitweise Sonnenschein, dabei trocken bei maximal 18 bis 20 Grad, böiger Nordwest- bis Westwind. Aktuell in Berlin-Buch 11 Grad und in Luckenwalde 12. Morgen viele Wolken mit Schauern, im Tagesverlauf sonniger, 22 bis 25 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte und wir reisen an den Klondike River in Kanada. 1896 brachen über 100.000 Menschen aus aller Welt zum Klondike im äußersten Nordwesten Kanadas an der Grenze zu Alaska auf, um Gold zu finden. Sie alle nahmen große Strapazen auf sich, um überhaupt dorthin zu gelangen. Heute ist es ein recht bequemer Flug, etwa von Berlin nach Frankfurt, dann nach Vancouver und Whitehorse bis nach Dawson City. Dabei werden die Flugzeuge von Etappe zu Etappe kleiner, bis am Ende nur noch ein 10-Sitzer in Dawson City landet. Dann hat man die alte Goldgräberstadt erreicht und noch heute wird am Klondike Gold gewaschen. Auch von Peter Kaiser.
Wir sind hier auf dem alten Goldgräberfriedhof in Dawson City, oben am Berg, am Midnight Dome. Und hier haben wir also die Gräber zum Beispiel der Royal Canadian Northwest Mounted Police, also der Vorgänger von der RCMP. Und wenn man hier sieht, die Leute sind alle 1898, 99, also direkt während der Goldrauschzeit gestorben. Die Alter davon alle 28, 29, 31 Jahre alt, also sehr, sehr jung gestorben.
Seit über 40 Jahren repräsentiert Holger Beergold das Yukon-Territorium in Deutschland. Jetzt geht Holger, der auch Mr. Yukon genannt wird, auf dem alten Goldgräberfriedhof oberhalb von Dawson City am nordwestkanadischen Yukon River an den über 120-jährigen Grabsteinen und Kreuzen vorbei.
War eine sehr, sehr harte Zeit damals. Hier oben, dann sieht man auch auf Kreuzen Sachen wie erschossen am so und so vielten von. Und also da ist sehr interessant, da mal einfach durchzulaufen und sich anzuschauen.
Am 16. August 1896 wurde am Bonanza Creek an der Mündung des Klondike River zum Yukon River Gold gefunden.
Das war ja eine Gruppe aus drei Herren und einer Dame. Die Dame war eine Indianerin, die Ehefrau von dem Kamax, dem der Goldfund zugeschrieben wurde. Und man sagt, dass die beim Kaffeewasserholen das Gold gefunden haben. Und jetzt stellt man sich einfach mal die Frage, wer hat früher zu dieser Zeit Kaffeewasser geholt? Diese Frau wurde im letzten Jahr in die Hall of Fame der Goldgräber mit aufgenommen. Die ist, glaube ich, in Toronto.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen.
Am 14. Juli 1897 setzte der Klondike-Goldrausch ein, der mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt von Alaska aus in den Nordwesten Kanadas brachte. Von dort aus ging es über den Chilkoot Trail, einem zerklüfteten Bergpass mit 1.500 aus Schnee und Eis gehauenen Stufen und einem Höhenunterschied von 300 Metern.
Also die haben so einiges über den Chilkoot rübergebracht. Da sind Frauen rübergegangen, auch eine ziemlich große Anzahl von Frauen sind rübergegangen, die entweder Goldgräber begleitet haben oder die ihr eigenes Glück da oben versuchen wollten. Und auch an Material haben die Sachen rübergebracht, da greift man sich heute an den Kopf wirklich. Und man sieht noch die Überbleibsel, weil viele, denen wurde dann die Last zu schwer und die haben es dann einfach liegen lassen. Früher war das Umweltverschmutzung, heute ist es Kultur. Vom Piano über die Waschmaschine haben die alles über den Chilkoot rübergetragen.
Wenige wurden reich beim Goldrausch, manche davon indirekt.
Am Ende des Chilkoot-Passes, am Lake Bennett, war die Siedlung Bennett. Und da hat eigentlich der Reichtum von den Trumps begonnen. Da hat der Großvater von Donald Trump, der Frederick Trump, ein Hotel betrieben und war eigentlich der größte Zuhälter nördlich des Chilkoot-Passes. Und hat wirklich großes Geld verdient, kam dann nach Whitehorse, hat dort ebenfalls ein Hotel betrieben und als dann die RCMP, also die Royal Canadian Mounted Police, hierher kam nach Whitehorse, hat er die Zelte abgebrochen und ist nach Europa rübergegangen. Und von dort nahm das Übel dann seinen Lauf.
Hier ist der Claim 33. Hier seht ihr echtes Gold. Ihr könnt sehen, wie es schimmert in der Sonne. Hier, immer mehr. Man muss es von Pyrit unterscheiden, Katzengold. Wenn es im Wasser liegt, sieht es aus wie Gold. Und viele Leute denken, oh, das ist Gold.
When you see it, it's also like some type of black sand. And when it's actually in the river, it can shine more in the sun. So a lot of people thought that this was gold.
Im Claim 33 nahe Dawson City, einem Touristenclaim, führt Danny zum Klondike. Er erklärt den Besuchern, was es zum Gold und zum Goldsuchen zu erklären gibt. Später war schon alle Gold.
So when you have some gravel like this, you're actually going to go and fill up your pan.
Du füllst etwas Wasser in die Pfanne. Alle Kieselsteinchen hier aus dem Fluss müssen mit Wasser bedeckt sein. Dann musst du alles vorsichtig hin und her schütteln. Alle Stückchen müssen sich bewegen. Nach und nach gehen die Kiesel vorne heraus.
Gold, sagt Danny, ist schwerer als alles andere Gestein. Es bleibt in der Pfanne zurück. Danny, der Touristen zu den alten Claims, den Goldgräberfeldern führt, steht jetzt mit uns im Free Claim No. 6 am kanadischen Klondike River. Hier dürfen Touristen mit der Pfanne und im Wasser stehend Gold waschen. So wie vor 120 Jahren die Goldsucher beim legendären Gold Rush. Der wurde 1887 von George Carmack, der von San Francisco an den Yukon gekommen war, ausgelöst. Carmack hatte am heutigen Bonanza Creek das erste Nugget gefunden. Es dauerte ein Jahr, bis diese Nachricht in der Welt war, aber dann...
And then you're gonna slowly tilt your pan to the front. So all the gravel ends up in the front here of the crease, basically.
Wenn alles Wasser heraus ist, dann tauchst du erneut die Pfanne ins Flusswasser ein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ganz langsam. Und alles beginnt von vorne. Schüttle.
And you're gonna go and dip in the water. So you're gonna go and dip one time, two times, three times, four times. And then you're going to pick up some water again, and you're going to start over. So shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake.
Plötzlich glitzern winzige Goldkörner am Pfannenboden. Dann hebt man die Pfanne hoch und ruft.
And then we say, Bonanza.
Der spanische Freudenruf Bonanza meint so viel wie, ich habe Glück gehabt. Bonanza ist natürlich ebenfalls der Titel einer berühmten TV-Western-Serie in den 1960er Jahren.
Dieses Foto zeigt Jack London am Chilkoot Trail am 21. August 1897. Das ist das einzige bekannte Foto von Jack im Norden hier.
Jack in the North.
Der im Jahr 1897 erst 21-jährige Jack London folgte, wie 100.000 Menschen in diesem Jahr, dem legendären Gold Rush am Klondike River am Yukon im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada. Nach der Überquerung des mörderischen Chilkoot-Passes und der Stromschnellen bei Whitehorse steckte er im Yukon Territory den Claim No. 54 ab, um Gold zu finden. Heute ist Jack Londons Hütte in Dawson City, in der er den Winter 1897-1898 nur knapp den Skorbut überlebte, Teil des Jack London Museums. Dawn Mitchell, die im Museum als Kuratorin arbeitet, sagte, Jack litt hier.
So Jack London was hungry, poor. He was unable to
Jack war arm, stets hungrig und unfähig, Arbeit zu finden in Kalifornien, wo er herkam. Als er vom Goldrausch hörte, kam er hierher, weil er hoffte, ein reicher Goldgräber zu werden. Auf Stewart Island dann, etwa 100 Kilometer von Dawson City entfernt, verbrachte er mit seinen Reisegenossen in der Hütte den Winter.
65 miles south of Dawson, and they prospected there in that area.
Die Hütte ist klein und besteht nur aus einem Innenraum, der keine 20 Quadratmeter groß ist. Auch wenn es die Originalhütte ist, in der Jack lebte, so ist sie zum einen hertransportiert worden von Stewart Island, zum anderen ist nur noch der untere Hüttenteil original. Der obere Teil wurde auf eine entsprechende Rekonstruktion im Jack London Museum in Kalifornien aufgesetzt. Also gibt es zwei halbe Jack London Hütten jeweils tausende von Kilometer voneinander entfernt. Dawn geht einen Schritt hinein.
Man kann die groben Bänke an der Rückwand gut sehen. Die Karibu-Schädel da oben an der Decke. Alles ist exakt rekonstruiert worden, wie es damals aussah am Henderson Creek. Einige der Gegenstände sind Original-Goldrausch-Gegenstände. Man kann etwa den Eimer sehen mit der Goldpfanne.
Dazu liegen alte Flaschen am Boden. Essgeschirr steht auf dem kleinen Tisch. Eine Dose Corned Beef und eine Teepackung liegen herum. Der eiserne Ofen wird kaum Wärme gespendet haben. Jack wird bei den manchmal 50 Grad minus hier oben bitter gefroren haben, auch auf und unter den Tierfellen. An einer Stelle der hinteren Blockwand steht mit Hand geschrieben: Jack London, Miner, Author, January 27, 1898. Noch heute waschen rund 500 Goldsucher am Yukon und beten, dass sie auch mal ein Nugget finden. Beten können sie auch in der anglikanischen Kirche St. Paul's in Dawson City. Das hölzerne, in verschiedenen Brauntönen gestrichene Gebäude ist im Stil der amerikanischen Carpenter Gothic, zu Deutsch Zimmermannsgotik, gebaut.
People like to come in.
Die Leute kommen herein, um in Stille zu beten. Touristen kommen, um die historischen Dinge hier zu sehen. Die Kirche wurde ja im Jahre 1902 gebaut und vor allem vom Geld der Goldgräber zu dieser Zeit. Die Kirche ist das wohl einzige Gebäude in Dawson, das von der Zeit des Goldrausches bis heute ununterbrochen in seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt wird.
For its original purpose.
Lori Munro ist die Pfarrerin in der anglikanischen Kirche hier in Dawson City, der legendären Goldrauschstadt. Etwa 650.000 Mitglieder umfasst die anglikanische Kirche in Kanada insgesamt. Aufgeteilt ist sie in 30 Bistümer. Auf die Frage, ob in der St. Paul's Church hier in Dawson City auch sonntags Goldgräber kommen, lächelt die Pfarrerin.
No, unfortunately.
Nein, unglücklicherweise. Die Goldgräber haben sehr viel zu tun. Die Saison zum Goldwaschen ist sehr kurz. Sie kommen nach Dawson, wenn das Wetter gut genug ist, und da arbeiten sie auf ihren Claims. Und sie verlassen sie schon gar nicht, um nach Dawson in die Kirche zu kommen. Manche haben dennoch einen starken Glauben, andere dagegen gar nicht.
Eine Goldwaschsaison reicht von April bis in den September hinein. Danach friert der Fluss zu. Wer bis dahin nichts gefunden hat, für den ist das Jahr gelaufen. Auch wenn es das Bagger- und Aufbereitungsequipment heute vielfach gibt, überall am Klondike stehen die Männer und Frauen immer noch und waschen wie in alten Zeiten, vielleicht als Reminiszenz daran, das Wasser nach dem begehrten Edelmetall aus. Und manchmal, erzählt man hier, gibt es auch das pure Glück. Wie etwa bei jener Touristin, die am Klondike-Ufer spazierte, mit dem Fuß dort einen Stein wegkickte und darunter ein Nugget fand, wert 2000 Euro. Und generell, das Gold finden ist eine Sache. Eine andere ist es, das Gold zu Geld zu machen.
Das meiste Gold, wenn es aus dem Boden rauskommt, ist recht fein. Was als Schmuck weiterverarbeitet werden kann, kriegen die Goldgräber meistens mehr bezahlt, als wenn man es sofort einschmelzt. Und dann die kommen und bringen das Gold rein und wir suchen dann raus, was für uns geeignet ist.
'04 wurde der Nugget and Ivory Shop in der 990 Front Street in Dawson City gegründet. Dawson City liegt am rechten Yukon-Ufer und an der Mündung des Klondike. Die Miner haben es daher von ihren Claims bis zum Nugget and Ivory Shop nicht weit, wo sie seit den 1970er Jahren von Uta Riley empfangen werden. Greg etwa, der Schwiegersohn der 1944 im badischen La geborenen Uta, setzt sich dann mit den angebotenen Nuggets hin und...
Dann suchen wir Nuggets raus, wo sich für Ohrring zum Beispiel eignen. Und der Prozess ist mit viel Zeit verbunden. Das Gold, was Sie hier sehen, ist in der Reinheit so ungefähr 85%ig rein. Wenn ein Miner das einschmelzt, kriegt er den Goldpreis. Wir bezahlen GST, der Miner bezahlt GST, so das ist Mehrwertsteuer.
Ohrringe, Ketten, Ringe und andere Schmuckstücke machen Uta und ihre Familie aus dem angekauften Gold. Trotz aller Abzüge lohne sich Goldsuchen noch immer, sagt auch Uta, die als 22-Jährige im badischen La ihren dort stationierten kanadischen Mann lieben lernte und 1968 mit ihm nach Dawson City zog. Ein Weltenwechsel, sagt sie. Das Yukon-Territorium mit den über 480.000 Quadratkilometern ist ein Viertel größer als Deutschland, aber es leben nur 44.000 Menschen hier insgesamt. Dafür laufen 19.000 Bären herum. Es gibt 5 Stunden Tageslicht im Winter und die 12 Ampelanlagen sind auf einer Fläche so groß wie Spanien verteilt. Als am 3. Mai 1979 eine Flutwelle Dawson City heimsuchte und Kräfte zum Wiederaufbau gesucht wurden, fand Uta Arbeit im Nugget and Ivory Shop.
Ich habe Kaufmann gelernt. Und dann muss man eben hier flexibel sein. Und so der Verkauf und die Sache waren für mich selbstverständlich. In Kanada kann man auch Fernlernen machen. Ein kleiner Kurs in Calgary mitgemacht und dann wieder zurückgegangen und dann wieder nach Calgary. Denn hier ist nicht alles angeboten, okay, was man unbedingt wissen will oder braucht.
Auf die Frage, was sich seit den letzten 40 Jahren hier verändert hat und ob es inzwischen schlechteres Gold gibt als früher, lacht die freundliche kleine Frau. Sie schüttelt den weißhaarigen Kopf.
Besseres oder schlechteres Gold gibt's nicht. Okay. So heutzutage, wenn Sie rausgehen und meinen, dann machen Sie Ihre Bohrungen und dann sehen Sie, wie tief das Gold ist. Und dann je nachdem, was der Preis für Energiekosten sind, für Ihre Maschine und so weiter, so das Tal kostet mich vielleicht mehr Geld zum Gold rausholen. Und jeder hat seine Komfortzone, wie man hier sagt, wo man das Risiko eingehen kann. Das aufgeschrieben genau, wie viel Gold in jedem Jahr rauskommt. Dann kommt es auf den Goldpreis an. Sind Sie zum Beispiel in der Zeit, das war eine unheimliche Menge, so, wo die rausgenommen haben, da war es über 1 Million Treuunzen, wo das im Moment viel weniger geworden ist. Aber die haben, was sie dafür gekriegt haben, das waren 22 Millionen Dollar, so, wo heutzutage, wenn sie zum Beispiel letztes Jahr sind 49.700 uns rauskommen, was 75 Millionen Dollar ins Gebiet gebracht haben.
Während die, die beim Gold Rush vor 130 Jahren Bonanza, also Glück gehabt hatten und dieses Glück dann im Casino feierten und oft genug auch dort wieder verloren, las Jack London damals in seiner winzigen Hütte Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Die Lektüre war der wahre Goldschatz für den noch jungen Autor, denn sie schuf den tieferen narrativen Gehalt für Londons folgende Romane »Ruf der Wildnis«, »Lockruf des Goldes«, »Der Seewolf« und andere. Wer allein am Klondike steht, aus den tiefen Wäldern rundherum Bären brüllen hört, dazu schwimmen Forellen und Lachs im klaren Wasser. Weit und breit ist kein Auto zu hören, keine menschliche Stimme. Der ahnt, wie der Ruf der Wildnis damals war und vielleicht auch heute ist. Doch die, die dem Ruf der Wildnis in anderer Weise folgen, die gehen langsam über die alten Holzbohlen zum Saloon des Downtown Hotels im 1400-Seelenort Dawson City. Hier ist vieles noch so wie vor 125 Jahren. Die Wege zum Schutz gegen den Schlamm etwas höher gelegt und aus Holz, die wenigen Hotels. Und der Saloon mit den Kankang-Tänzerinnen. Man denkt, hier könnte jetzt Burning Daylight um die Ecke kommen, der Protagonist in Jack Londons berühmten Roman Lockruf des Goldes. Doch die Diamond Tooth Gerties sind echt nah und laut. Musik Hier passiert die zweite Zeitreise. Vom Goldrausch, der eigentlich 130 Jahre vorbei ist, hin zur Diamond Tooth Gertie's Gambling Hall, Kanadas ältestem Casino mit einarmigen Banditen, Pokertischen und enorm viel Whisky sowie Hollys Truppe mit dem namensgebenden Diamanten auf dem Zahn.
Wir zeigen die Show jeden Tag, 7 Tage die Woche. Die Leute lieben die Show. Sie lieben es auch, sich hier zu zeigen. Und die Leute lieben es, hierher zu kommen, sich allein hier zu entspannen. Und sie mögen es auch, Teil der Show zu sein. Das ist ja hier ein bisschen was anderes als so eine reguläre Show.
Which is something a little different that we do opposed to your regular show.
3 unterschiedliche Shows laufen hier vom Mai bis September, bis es wieder Winter wird. Wild schwenken die Frauen zur Musik ihre voluminösen Röcke, zeigen immer wieder viel Bein in akrobatisch fließenden Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen.
6.25 Uhr, RBB 24, Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Falkensee und Dreieck Havelland liegen Gegenstände auf der Fahrbahn, westliche A10.
Bewegungen und recken ihre Rückseiten dem Publikum entgegen. Während die Frauen sich verausgaben, geschieht wenig entfernt im Downtown-Hotel Skurriles, denn...
Hier gibt es die Tradition, den Sourtoe-Cocktail zu trinken. Sourtoe bedeutet der saure See.
Holger Bergold ist der deutsche Repräsentant der Region.
Und es geht auf eine wahre Begebenheit zurück, wo ein Flusskapitän hier einen See, der amputiert wurde, in einem Alkoholglas gefunden hat. Und der hat daraus einen Drink entwickelt, nämlich den Sourtoe-Cocktail. Und den trinken die jetzt.
Die Geschichte ist, der Trapper Louis Lyken geriet beim Alkoholschmuggeln in den 1920er Prohibitionsjahren auf dem Yukon in einen Overflow, also Eiswasser, das auf der gefrorenen Eisdecke liegt. Weil aber Lyken von den Mounties gejagt wurde, der kanadischen Polizei, blieb ihm keine Zeit, die Schuhe auszuziehen und die Füße zu trocknen. Der große Zeh erfror. Louis wurde mit viel Alkohol betäubt, sein Bruder Otto erledigte die Amputation mit einer Axt. Getreu dem Motto, dass nichts Wertvolles vernichtet werden darf, liegt seitdem ein Sourtoe im vollen Whiskyglas.
Und der muss ausgetrunken werden und der Zeh muss mindestens an die Lippe stoßen. Dann bekommt man eine Mitgliedschaft im Sourtoe Cocktail Club, natürlich mit Zertifikat und allem drum und dran. Und das wird hier zelebriert.
Terry, der Sourtoe-Captain, hebt das Glas, reicht es mir rüber und murmelt beschwörend. Viele sind sich sicher, der Sourtoe-Cocktail führt die Hitliste der ekligsten Getränke weltweit an. Sicher ist aber auch, 85.672 lautet nunmehr meine Mitgliedsnummer im elitären Sourtoe-Cocktail-Club. Und während die Damen nebenan immer noch ihren Kang-Kang für die immer betrunkener werdenden Miner aufführen, einer nach dem anderen den Zeh an den Lippen im Downtown-Hotel hat, wird es in Dawson City Nacht. Eine Nacht mit Sternen und der unglaublichen Weite des stillen Yukon.
Peter Kaiser war am kanadischen Klondike unterwegs. Ich bin Tina Witte und hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und den wichtigsten Nachrichten des Tages.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Noch einmal die Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Falkensee und Dreieck Havelland liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg, Bornholmer Straße. In Höhe Schönfließer Straße sind die Ampeln außer Betrieb. Und Kladow auf dem Kladower Damm, auch hier regelt eine Baustellenampel den Verkehr, und zwar zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. In Mitte ist die Spandauer Straße ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Zur S-Bahn-Linie S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. RBB24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. In den USA hat ein Bundesgericht fast alle Zölle von Präsident Trump blockiert. Laut den Richtern überschritt Trump seine Befugnisse, als er mit der Berufung auf das Notstandsgesetz den Kongress übergangen hat. Die Regierung hat schon Berufung eingelegt. Pascal Küpper.
Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden. Also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf ein Sofortprogramm geeinigt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Bundeskanzler Merz kündigte für die nächsten Monate unter anderem Steuererleichterungen, niedrigere Energiepreise und einen Bürokratieabbau an. Erste Projekte sollen schon im Sommer gesetzt werden. Die übrigen will die Bundesregierung bis etwa September beschließen. In Brandenburg warnt die Polizei wegen des Feiertags heute vor Unfällen. Eine Sprecherin hat das im RBB damit begründet, dass am Vatertag traditionell viele Menschen und Kleingruppen unterwegs sind. Sie nannte Christi Himmelfahrt einen der einsatzreichsten Tage für die Polizei. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG sollen seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams fahren. Für die Startphase ist bei der Linie M17 erstmal ein Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt geplant. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag wieder überall Normalbetrieb gilt. Die marode Wuhlheidebrücke ist inzwischen zum Großteil abgerissen worden. Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. In Kanada müssen wegen der heftigen Waldbrände mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Ministerpräsident der betroffenen Provinz Manitoba sprach von der historisch größten Evakuierungsaktion in dem Gebiet. Er rief für mindestens 30 Tage den Notstand aus. Das Feuer ist am Montag in der Nachbarprovinz Saskatchewan ausgebrochen und soll sich dann explosionsartig ausgebreitet haben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute wechselnd bewölkt mit Sonnenschein, dabei trocken, maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 12 Grad und in Eberswalde 10. Morgen viele Wolken mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf sonniger, bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad, dazu stark böiger Westwind. Die Zeit 6.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Es gibt einen Ort, an dem man, auch wenn man nur wenig Zeit hat, richtig abschalten kann. Dieser Ort ist keine einsame Insel, sondern die Nordseeinsel Amrum. Und dahin geht die Reise jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Himmelfahrt. Ich bin Tina Witte.
Meine 2 Tage Auszeit beginnt schon auf der Überfahrt zur Insel, die man von Dagebüll aus nur per Fähre erreichen kann. Ich nehme das Schiff, das direkt nach Amrum fährt. In den knapp 1,5 Stunden fahren wir langsam vorbei an der Insel Föhr und Backbord reihen sich die Halligen aneinander wie eine Perlenkette. Dann nur noch Weite und Amrum in Sicht. Vom Anleger in Wittün geht es dann weiter mit dem Bus. Die einzige Linie klappert einmal die gesamte Insel ab, über Süddorf und Nebel bis nach Norddorf. Vorbei an Wäldern, Wiesen, Feldern und redgedeckten Häusern. In Norddorf angekommen, führt mein erster Weg dahin, wofür die Insel berühmt ist. Der Kniepsand. Ein Strand, der auch gerne größte Sandkiste Europas genannt wird und sich über die gesamte Westseite erstreckt. Eigentlich ist der Kniepsand gar kein Strand, sondern eine rund 15 Kilometer lange und bis zu 2 Kilometer breite Sandbank, die knapp über dem Meeresspiegel liegt und vor vielen Jahrhunderten an die Inselküste herangewandert und seitdem fest mit ihr verbunden ist. Auf Holzbohlenwegen geht es durch die Dünen zum Strand und dann liegt er da. Wirklich groß. Dabei ist das hier oben in Norddorf nicht mal die breiteste Stelle auf der Insel. Feinsandiger Strand, soweit das Auge reicht. Im Hintergrund die mit Strandhafer bewachsenen großen Dünen, am Himmel dicke Wolken und es bläst ein kräftiger Wind. Tief durchatmen. Aber woher kommt eigentlich der Name Kniepsand? Das will ich bei Ömrang Ferian erfahren. So nennt sich der Amrumer Heimat- und Naturschutzverein. Ömrang, das ist die friesische Sprache, die auf Amrum gesprochen wird. Der Verein veranstaltet viele verschiedene kostenlose Führungen und hat seinen Sitz am Norddorfer Strandübergang. Dort treffe ich Kira Lüttke, die hier gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr verbringt und sich bestens auf der Insel auskennt. Zum Namen Kniepsand gibt es verschiedene Theorien, sagt sie. Eine hängt mit der Form der Insel Amrum zusammen.
Diese Form, die erinnert auch so ein bisschen an die Schere eines Krebses. Auf Friesisch heißt die Schere eines Krebses Kniepe, daher Kniepsand. Eine andere Theorie, da gab es auf Höhe von Nebel, aber eben hier auf der Seeseite, einen Hafen. Dieser Hafen wurde auch angefahren. Das Problem war nur, dass es im Norden eine kleine Meerenge gab. Und durch diese Meerenge mussten die Schiffe durch. Wenn sie aber zeitgleich durch wollten, dann hatten sie ein großes Problem. Wir würden auf Hochdeutsch sagen, sie steckten in der Klemme. Natürlich gibt es auf Friesisch das auch, das heißt una Kniepstecken. Daher könnte der Name Kniepsand auch kommen. Wir haben heute das perfekte Beispiel für die dritte Theorie. Wir haben nämlich sehr schön starken Wind. Und wenn man mit dem Gesicht in den Wind steht, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würden 10.000 kleine Nadeln oder 10.000 kleine Fingerchen einem ins Gesicht kneifen. Kneifen heißt auf Friesisch auch nichts anderes als kniepen. Man muss dazu aber sagen, dass man sich nicht sicher sein kann, welche dieser Theorien jetzt letztendlich richtig ist. Der Name existiert. Es ist ein schöner Name für einen schönen Strand.
Das ist den Amrumern sehr wichtig. Und auch, dass der Sand hier so viel feiner ist als der auf der Nachbarinsel Sylt.
Dass wir vor Amrum ganz viele weitere Sandbänke haben, das haben wir auf Sylt nicht. Auf Sylt treffen die Wellen direkt auf die Insel. Damit haben wir auch den Grund dafür, dass die Insel kleiner wird und wir so viele Sandablagerungen machen müssen. Das haben wir auf Amrum eben nicht. Wir haben unsere Sandbänke, die schützen das Ganze ein bisschen, denn die Sandbänke können die Wellen das erste Mal brechen und dort bleibt dann das ganze grobe Material liegen und es kommt nur noch das ganze schöne, feine Sand auf die Insel. Genau. Wir gehen gleich weiter Richtung Süden, kämpfen uns also ein bisschen gegen den Wind, am besten eine Kapuzen also tief ins Gesicht ziehen wie möglich.
Der Wind ist noch stärker geworden. Der feinkörnige Sand wird über den Strand geweht und es zeckt wirklich wie 1000 kleine Nadeln im Gesicht. Einige Sandkörner knirschen zwischen den Zähnen. Ein Blick in die Weite ist nicht mehr möglich. Den Kopf weit nach unten und wortlos stapfen wir durch den Sand. Weitere Erklärungen sind erst wieder möglich, als wir etwas Windschutz zwischen den Dünen gefunden haben.
Strandhafer ist eine ganz wichtige Pflanze für die Dünen. Das liegt ganz einfach daran, dass sie die Dünen quasi stabilisiert. Denn der Strandhafer hat Wurzeln, die können in die Tiefe gehen, bis zu 30 Meter, sagt man circa. Was der Strandhafer nur gar nicht mag, das ist, dass man ihm auf den Kopf tritt, könnte man sagen. Denn schon nach 2 Tritten stirbt die Pflanze ab. Und wir haben das ganz große Problem. Da bildet sich dann so ein Trampelpfad und aus diesem Trampelfahrt wird auf Dauer ein großer Weg. Auf einmal hat man dazu ein Sprichwort: Wenn wir das Meer sehen, dann sieht das Meer auch uns. Das bedeutet nichts anderes, als wenn wir das Meer sehen können von unserer Haustür aus, dann gibt es bei der nächsten Sturmflut nasse Füße. Deswegen gibt es überall auf der Insel solche Schilder, auf denen draufsteht: Dünenschutz ist Inselschutz. Dünen sind eigentlich der einzige Schutz, den wir vor Sturmfluten haben. Die Dünen sind das, was unsere Insel quasi beschützt.
Aber das war nicht immer so. Und da kommen wir zu einer der vielen Sagen und Geschichten, die hier auf der Insel erzählt werden. Und in der geht es darum, wie die Sanddünen auf Amrum entstanden sind. Die Geschichte handelt von dem jungen Hauke, der in der Dunkelheit an den Strand ging, um Treibholz zu suchen, aber stattdessen einen toten Menschen fand.
Hauke als anständiger Junge tat das, was ein guter Amrumer tun sollte, und brachte den Menschen auf den Friedhof der Namenlosen nach Nebel und vergrub ihn dort. Er ging nach Hause und legte sich schlafen. Und als er aufwachte, tobte ein Sturm über Amrum. Der Sturm blieb und blieb, und die Menschen riefen eine große Gemeindeversammlung ein. Denn irgendwas muss ja passiert sein, dass sie den Meeresgott Ekenekepen wütend gemacht hätten. Hauke erzählte die letzte komische Geschichte, die ihm passiert war. Und der Spökeskicker meinte: Vielleicht war das ja gar kein Mensch, den du gefunden hast, sondern ein Nöck. Ein Nöck ist ein Meereswesen von Ekenekepen, ein treuer Diener des Meeresgottes, und der leicht für einen Menschen gehalten werden kann, wenn es dunkel ist, aber eben eigentlich ein Wesen ist, das ins Meer gehört und nicht unter die Erde. Die ganze Gemeinde machte sich also auf dem Weg zum Friedhof der Namenlosen, und man fand eben ein Nöck und keinen Menschen. Das konnte man an den Schwimmhäuten zwischen den Zähnen und Fingern erkennen. Und der Nöck nuckelte am linken Daumen, das war auch ein Zeichen dafür.
Er wurde zum Strand gebracht und in die wütende Brandung zurückgeworfen. Der Sturm beruhigte sich, aber die Sandmassen, die er auf die Insel getrieben hatte, die blieben. So sollen die Dünen zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert entstanden sein. Amrum ist eben auch ein Ort der Sagen und Geschichten. Noch mehr davon erfahre ich am Abend. Der Wind hat sich gelegt, die Wolken haben sich verzogen und die Sterne glitzern am Himmel. Es ist der perfekte Abend für Dark Blome.
Ich habe heute euch vor, so anderthalb bis zwei Stunden durch die Dünen zu laufen, euch Geschichten zu erzählen, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt. Okay, gehen wir mal los.
Dark Blome zieht einen kleinen Wagen mit Kissen und Wolldecken hinter sich her. Der gebürtige Amrumer bietet neben Wattwanderungen auch Touren durch die dunkle Dünenlandschaft an.
Ja, kommt mal hier hin. Da oben ein ganz heller. Das ist der Stern Vega. Sein Licht ist seit 25 Jahren unterwegs. Seit 25 Jahren trifft jetzt auf eure Netzhaut. Und da hinten seht ihr noch einen schwächeren oder zwei. Der hintere, der hellere von den beiden, das ist der Stern Deneb im Sternbild Schwan. Nur, dass ihr da schon mal ein Gefühl für kriegt. Und wenn ihr jetzt nochmal hier hinkommt, seht ihr da hinten einen Stern, so zwischen den oberen Wipfeln da von den Kiefern. Seht ihr das? Das ist Arctur. Und das sind die drei Sterne, die immer als erstes zu sehen sind. Die sind so hell, das Licht von dem Stern ist seit 36 Jahren unterwegs. Das muss man sich nur mal vorstellen.
Ja. Wir machen Halt in einem kleinen Wäldchen, schauen in den Sternenhimmel und lauschen einer Geschichte von Dark Blome, die mit dem Vorurteil aufräumen soll, die Amrumer seien Strandräuber.
So. Ein Schiff strandete 1839 vor Sylt. Und der Ort Hörnum ist das 1903 gebaut worden. Bis dahin war Rantum der südlichste Ort. Und die Sylter haben das gar nicht mitgekriegt, dass sein Schiff strandete. 1839, die Brig Colonia. Wir, durch unsere Ferngläser gesehen, Notfallflagge, Notfalllaterne, kein Sylter. Also, wir da raus mit unseren Ruderbooten und haben gefragt, ob wir helfen können. Und der Kapitän Hubbard, der englische Kapitän, hat gesagt, ja, bitte helft uns. Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Wir haben kein heiles Segel mehr. Es ist alles klitschnass. Wir haben nichts mehr zu essen. Bitte helft uns. Wir, die Besatzung, von dem Schiff runtergeholt nach Hause gebracht. Unsere Frauen haben sich liebevoll um diese Männer gekümmert. Und dann sind wir wieder raus. Und dann, was hatten die geladen? Tabak und Baumwolle. Klein, teuer, das versprach Finderlöhne. Wir raus und rein und raus und rein, wie die Irren. Und in dem Ort Morsum auf Sylt, der erste, wenn ihr mit der Bahn rüberkommt, da sitzt doch ein gelangweilter Kapitän, pensioniert, guckt durch sein Spektiv, sieht dieses rege Treiben zwischen der Südspitze Sylts und Amrum und denkt, da ist was. Und schickt uns den Strandinspektor Mannebroder Decker und den Zollinspektor Nispeter Tacken darunter. Die beiden forderten uns Amrumer auf, sofort mit der Bergung aufzuhören. Und den nächsten Tag kamen 200 wutentbrannte Sylter an und haben uns dann mit Mistgabeln verjagt. Ja. Und jetzt mussten wir alles wieder abgeben. Und seitdem verkaufen die Sylter auch diese Bücher, dass wir Strandpiraten wären. Was nicht stimmt. Die einen hatten Pech und die anderen waren Schnarchnasen. Da können wir ja nichts für, ne?
Für ihre schnelle Rettung der Schiffsbesatzung erhielten die Amrumer das Lob der Obrigkeit. Und der Rantumer Strandvogt wurde abgesetzt, weil er die Strandung nicht rechtzeitig entdeckt hatte. Der Vorfall ging als der Tabakskrieg in die Geschichte der beiden Inseln ein. Sylt und Amrum liegen zwar nah beieinander, sind aber doch sehr verschieden. Und sie stehen immer ein wenig in Konkurrenz zueinander, oder nicht?
Sylt nennt sich die Königin der Insel, wir sind die Perle der Nordsee. Wir sind, finde ich, die schönere Insel, aber Sylt ist dramatischer. Also man hat da das Rantumer Becken, wo es für Vögelgucker unglaublich schön ist. Sie haben das Morsumer Cliff, wo man wirklich sagt, wow, was ist das für ein Ding. Sie haben die Lister Wanderdünen. Also Sylt ist faszinierend, aber mir sind da zu viele Leute. Und herrscht nicht solche Ruhe wie auf Amrum. Das ist hier eben schöner. Einige drehen durch und sagen, mein Gott, was soll ich hier? Hier ist ja nichts los. Wenn man aber die Ruhe sucht, finde ich, ist Amrum genau die richtige Insel. Man kann unglaublich schön spazieren gehen. Also die Konkurrenz, jein. Also jemand, der Amrum mag, der fährt nicht nach Sylt. Als Tagesausflug, ja. Jemand, der Sylt macht, kommt man nach Amrum und sagt, nee, hier ist ja nichts los. Also ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz ist. Jetzt hier links runter.
Über viele Stufen geht es hinauf zur Aussichtsdüne. 32 Meter ist sie hoch. In der Ferne leuchten die Lichter des Amrumer, des Hörnomer und sogar etwas matter die des Helgoländer Leuchtturms. Darüber unzählige Sterne. Mit einem Laserpointer zeigt Doug Blome auf die Sternenbilder.
Okay, ich fange mal mit dem großen Wagen an. Okay, das sind die hinteren beiden Kastensterne, das sind die vorderen beiden Kastensterne. Da ist die Deichsel. Also vom großen Wagen kommt ihr immer zur Arktur und dann findet ihr den Bärenhüter und die nördliche Krone. Und da oben seht ihr jetzt eine Raute. Könnt ihr die erkennen?
Mhm. Ja.
Das ist Herkules, Herakles. Und jetzt muss ich mal da kurz rüber gucken. Das da oben ist die Milchstraße.
Die Sternenbilder stecken voller spannender Geschichten aus der griechischen Mythologie. Und Dark kennt und erzählt viele davon. Alle lauschen ihm den Blick nach oben gen Himmel gerichtet. Noch interessanter wird es, als er sein Spektiv aufbaut, um uns den Jupiter zu zeigen.
Ihr seht sogar, dass die Monde nur halb beleuchtet sind. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, das ist der Jupiter. Der ist 317 Mal größer als die Erde. 5 astronomische Einheiten entfernt. Bitte, guck mal durch.
Es ist faszinierend. Und später können wir durch das Spektiv auch noch den Saturn mit seinem Ring erkennen. Gegen Ende der Führung durch die Dünen verteilt Doug Blome Isomatten und stellt einen kleinen Lautsprecher auf den Bohlenweg.
Und wenn ihr hier auf dem Rücken liegt, mitten in den Amrumer Dünen, und hört diese Musik und seht diesen Sternenhimmel, dann wird man anders nach Hause gehen, als ihr hier hingekommen seid. Davon bin ich überzeugt.
Und wäre es nicht doch ganz schön kalt geworden, ich hätte noch Stunden dort unter dem Amrumer Sternenhimmel liegen können. Was wir für ein Glück mit dem Wetter hatten bei unserem nächtlichen Dünenausflug, weiß ich am nächsten Morgen. Es schüttet.
Das ist die Schiedwetterblues, da plattert den ganzen Tag. Schiedwetter, einfach Schiedwetter.
In regenfester Kleidung will ich Norddorf näher erkunden. Es ist zusammen mit Süddorf das älteste der Amrumer Dörfer. Auf der einen Seite die Dünen, auf der anderen die Geest. Ich treffe Reinhard Boyens. Der gebürtige Amrumer ist Wattführer, Strandkorbvermieter und kennt sich gut aus im Dorf und in der Geschichte seiner Heimatinsel.
Arm wie die Kirchenmäuse waren die Amrumer. So ein bisschen Seevogeleier sammeln, Strandräuberei, eine ganz notdürftige Landwirtschaft. Wir sind ja ein ganz trockener Inselkern, der Geestkern, eignet sich überhaupt nicht für die Landwirtschaft. Dann ging man so ein bisschen rein ins Wattenmeer, grub Torf aus für die Salzgewinnung. Ein ganz mühsamer Job. Ja, Wer Kapital machen wollte, der musste in die Ferne schweifen. Und das ging 1630, 1633 los mit der Walfängerei. Aber die Leute, die hier geblieben sind, denen ging es ganz schlecht.
Der Walfang brachte zumindest für einige Bewohner Wohlstand. Für die erfolgreichen Walfänger und Kapitäne, die zurückkehrten. Aber für die Witwen mit vielen Kindern, deren Männer bei der Seefahrt ihr Leben ließen, war das Leben hart. Das änderte sich erst, als Amrum Ende des 19. Jahrhunderts als Seebad entdeckt wurde. Der Fremdenverkehr kam allerdings nur sehr zögerlich nach Norddorf, fürchtete man doch um den Verderb der hiesigen guten Sitten, wie es hieß. Aber das ist lange vorbei. Aus dem Friesendorf ist ein Urlaubsort geworden, mit einer kleinen Einkaufsstraße, Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Viele der Häuser, in denen heute die Feriengäste wohnen, haben eine lange Geschichte.
Und hier wohnte der mächtigste Mann, Bui Peters, der Strandvogt. Junge, Junge, Junge. Strandvögte, ein ganz gewaltiges Kapitel hier auf Amrum. Sturm braust über das Land. Gnade für jeden, der in den Hafen noch fand. Zeit zum Beten, aber auch Zeit für den Vogt, der die Deiche und den Strand bewacht, der alles nimmt, was er fand. Denn dieses war sein Land. Das Meer gibt viel, kann aber auch alles nehmen. Den Vogt gab es all diese Dinge, die ein Schiffbruch so bringe. Er wacht über den Strand voll Holz. Er fuhr mit Pferd und Wagen. Oder er ritt und er stritt. Der Strand war sein Erwerb, er markierte sein Holz. Und dies erfüllte er mit Stolz. Doch auch die kleinen Leute brauchten von der Beute. Und so wurde, wenn der Vogt außer Sicht, Strandgut in die Dünen getragen. Mit viel Mühe und Plan. Bis 1991 gab es hier noch die Strandvogtei und der letzte Strandvogt in Norddorf, das war mein Vater. Das waren wilde Zeiten doch früher.
Ende des 19. Jahrhunderts prägten vor allem redgedeckte Friesenhäuser und Seehospize den Charakter des Ortes. Kranke Menschen sollten hier im Reizklima des Meeres genesen. Im Dorfbild heute gibt es nur noch wenige Häuser mit Reetdach, was einem großen Feuer geschuldet ist, bei dem große Teile des Dorfes abbrannten.
Am 17. August 1925 passierte die Katastrophe. Dieses große Gebäude, damals in Reet eingedeckt, stand in Flammen. Und mit dem Haus brannten noch 10 weitere Häuser ab. Das Wirtschaftspersonal bekam den Ofen nicht an. Dann haben sie einfach einen Lappen genommen, in Petroleum gesteckt, unten rein. Und es war ein trockener Sommer mit 4 bis 5 Windstärken. Und der Sog nahm den Lappen mit hoch durch den Kaminsims. Und vom Gewicht legte sich der Lappen ab auf dieses Reetdach. Und dann stand das hier in Flammen.
Es regnet noch immer. Wenn ich also alte Friesenhäuser bewundern möchte, dann muss ich nach Nebel. Viele sagen Amrums schönstes Dorf. Dort gibt es noch viele alte Häuser mit Reetdach, der ochsenblutroten Fassade, der geteilten Haustür, die gleichzeitig auch Windfang ist, und davor der Friesenwall, eine flache Steinmauer aus Findlingen, die im Sommer mit kleinen Rosen bewachsen ist. Aber vor allem fällt in Nebel eine Windmühle auf. Sie steht auf der höchsten natürlichen Erhebung im Ort und gilt als Wahrzeichen von Amrum.
Die Mühle hier ist von etwa 1770, 1771, wurde angeblich in Einzelteile zerlegt und von Amsterdam aus bis nach Amrum verschifft. Also es ist definitiv eine holländische Mühle. Wir befinden uns hier auf dem höchsten Punkt der Geest. Und eigentlich war Amrum komplett ohne Wald. Das heißt, man hat den höchsten Punkt der Geest gewählt. Die Mühle war frei sichtbar und diente auch, weil der Leuchtturm, der stand noch nicht, auch als Orientierungspunkt für die Seefahrt. Die Mühle ist von 1770 bis 1963 wurde sie betrieben und sie ist in der ganzen Zeit im Familienbesitz gewesen. Und die Mühle ist heute auch noch voll funktionstüchtig. Heute als Museum ausgebaut. Im Winter müssen wir sie leider schließen, weil natürlich keine Heizung drin ist. Da müssen die Museumsstücke wieder eingemottet werden.
Das erzählt mir Lars Rickerts von Amrum Touristik, der mich durch das heute leider verregnete Örtchen begleitet. Mittendrin in Nebel steht die beschauliche Inselkirche St. Clemens. Dass sie ausgerechnet hier gebaut wurde, wo es zu der Zeit noch gar keinen Ort gab, lässt sich auf eine mittelalterliche Provinzposse zurückführen.
Die Amrumer wollten, genau wie die Föhrer, unbedingt eine Kirche haben. Ja, dann hat man sich dazu entschlossen, eine Kirche zu bauen. Aber wo soll die jetzt stehen? Norddorf oder Süddorf? Können sich Dorfbewohner einigen? Leider nein. Man versucht, die Mitte zu treffen. Man hat sich dann am Ende auf einen Standpunkt verständigt, wo ein Pastor, der mit dem Boot über Föhr kommt, auch anlanden kann am Watt. Weil Amrum hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Pastor, das war eine Filialkirche. So, dann stand diese mittelalterliche Kirche um 1235 und ab da begann Nebel dann zu wachsen. Die eigentliche Dorfgründung, sagt man, war dann erst 1536 in etwa. Und das kam dann mit den wohlhabenden Kapitänen mit der Handels- und Walfangfischfahrt. Viele Amrumer haben es dann wirklich bis zum Kommandeur und auch Kapitän großer Handelsschiffe gebracht. Die haben ihren Reichtum mit auf diese arme Insel gebracht. Und die wollten natürlich möglichst dicht bei der Kirche wohnen. Und so ist Nebel dann nach und nach entstanden.
Der Reichtum der Kapitäne spiegelt sich auch in den Grabsteinen im Vorhof der Kirche wieder. Aufrecht nebeneinander stehende Steinplatten mit herausgemeißelten Ornamenten im Giebel erzählen ganze Lebensgeschichten, wie die von Haag Olofs.
Soda selbst geboren auf Amrum anno 1708, den 19. Juli. Bald darauf, in seinen jungen Jahren, von den türkischen Seeräubern zu Algier, ist er anno 1724, den 24. Marti, gefangen genommen worden. In solcher Gefangenschaft aber hat er dem türkischen Bey zu Konstantin als Gasnadal 11 1/4 Jahr gedient, bis ihm endlich dieser Bey anno 1735, den 31. Oktober, aus Gewogenheit zu ihm seine Freiheit geschenket, da er dann das folgende Jahr drauf als anno 1736, den 25. April, glücklich wieder all hier auf seinem Vaterland angelandet ist.
Schon mit 12 Jahren fuhr Haag Olofs zur See, wurde von Piraten gefangen genommen und in Algier als Sklave an einen osmanischen Provinzfürsten verkauft. Er begann als Lakai und wurde später sogar Schatzmeister und Oberbefehlshaber der Kavallerie. In der Uniform eines osmanischen Generals kehrte er nach Amrum zurück, nachdem er zuvor von seinem Herrn freigelassen wurde. Er heiratete, hatte 5 Kinder und starb schon im Alter von 46 Jahren. So wie viele andere, die hier verewigt sind, Mütter und Seeleute hatten auf Amrum nur ein kurzes Leben. Die sogenannten sprechenden Grabsteine erzählen davon und von Abenteuern, versunkenen Schiffen, von Walfang, von Wohlstand und Ehre. Zurück in Norddorf soll ich unbedingt noch, bevor ich die Insel verlasse, eine Spezialität probieren. Empfohlen von Amrum-Kennern, die Friesentorte beim Bäcker Schuld in Norddorf. 3 Schichten Blätterteig, dazwischen viel Sahne und 1 Schicht Pflaumenmus. Obendrauf etwas Puderzucker und am hinteren Rand kleben an der Sahne auch noch gehobelte Mandeln. Köstlich. Was für ein Abschluss. Aber dann muss alles ganz schnell gehen. Der Wind ist wieder stärker geworden und es wird heute wohl nur noch 1 Fähre Richtung Festland starten. Ich habe es tatsächlich noch geschafft. Aber ein bisschen schade ist es schon. Ich hätte gerne noch mehr Geschichten gehört von der kleinen Insel mit dem riesigen Strand. Na, vielleicht bei der nächsten Auszeit. Viel entdecken und einfach mal abtauchen. Wir waren unterwegs auf der Nordseeinsel Amrum. Hier hören Sie gleich das Wichtigste in den Nachrichten und davor noch ein Blick auf die Straßen. Noch einen schönen Feiertag für Sie, wünscht Tina Witte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie gut voran. Uns liegen aktuell keine Meldungen über größere Störungen vor. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg, Bornholmer Straße. In Höhe Schönfließer Straße sind die Ampeln außer Betrieb. Klado auf dem Kladower Damm ebenfalls eine Baustellenampel hier. Und zwar regelt sie den Verkehr zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Und zur S-Bahn-Linie S1 durchgehend bis Sonntag Betriebsschluss ist der Zugverkehr zwischen Botanischem Garten und Schöneberg unterbrochen. Stattdessen fahren Busse. Kommen Sie gut ans Ziel.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Morgen. Die Zölle von US-Präsident Trump dürfen laut einem Gerichtsurteil erstmal nicht in Kraft treten. Das gilt auch für die bilateralen Handelsabkommen, die in den vergangenen Wochen ausgehandelt worden sind. Das Gericht für internationalen Handel in New York begründet seine Entscheidung damit, dass nur der Kongress Zölle gegen andere Länder verhängen darf. Trump hat demnach mit seinen Notstandsbefugnissen seine Kompetenzen überschritten. Die US-Regierung hat allerdings schon Berufung gegen die Entscheidung der relativ niedrigen juristischen Instanz eingelegt. Die Klagen haben 12 Bundesstaaten eingereicht, darunter auch 2 republikanisch regierte. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimer will Internetkonzerne wie Google und Meta mit einer Digitalabgabe belegen. Wie er dem Stern gesagt hat, wird dafür eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Laut Weimer soll für Plattformbetreiber mit Milliardenumsätzen künftig ein Satz von 10% fällig werden. Als Vorbild nennt er Österreich. Dort müssen große Online-Unternehmen seit 2020 eine Abgabe in Höhe von 5% ihrer Einnahmen aus der Werbung zahlen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat ein Sofortprogramm beschlossen, um Unternehmen schnell zu entlasten. Wie Bundeskanzler Merz nach der Sitzung am Abend sagte, soll mit dem Maßnahmenpaket die dümpelnde Wirtschaft in Schwung gebracht werden. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Im Gazastreifen hat eine große Menschenmenge ein Lagerhaus des Welternährungsprogramms gestürmt und geplündert. Nach UN-Angaben sind in dem Gedränge mindestens 2 Menschen gestorben und viele weitere verletzt worden. Die Organisation sprach von Horden hungriger Menschen, die in das Gebäude eindrangen. Von palästinensischer Seite heißt es, dass auch 2 Menschen erschossen wurden. Die Straßenbahnstrecke an der Wuhlheide in Berlin wird seit dem Morgen schrittweise freigegeben. Nach Angaben der BVG sollen seit dem frühen Morgen wieder die ersten Trams fahren. Für die Startphase ist bei der Linie M17 erstmal ein Pendelverkehr geplant. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet, bis dann ab Samstag überall Normalbetrieb gilt. Die marode Brücke an der Wuhlheide ist inzwischen zum Großteil